Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber heute reden wir mit jemand, der durchaus sagen könnte, ich habe den Fußball miterfunden, jedenfalls den Fußball, wie er in Deutschland gespielt wird. Wir, das sind
Uni Beizet,
Günther Hiege,
Andreas Boller und als Gast
Gunnar Gehrisch.
Gunnar Gehrisch, ich habe ein Buch vor mir liegen, das heißt Fußballtraining, Technik, Taktik. Das ist, glaube ich, 1980 zum ersten Mal erschienen. Ja, und da war Jupp Derwal Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Der hat nämlich ein Vorwort geschrieben, da bin ich drauf gekommen. Gibt es das Buch noch? Wird das noch aufgelegt?
Das Buch ist mit meinem Kollegen Gero Bisanz, der leider auch frühzeitig schon verstorben ist, geschrieben worden. War gewissermaßen das Standardwerk so für die Fußballausbildung und auch für die Fußballlehrerausbildung. Ist dann vom, das war im Rubert Verlag, ist dann vom Meyer und Meyer Sportverlag Aachen in einer Neuauflage wesentlich größer, komfortabler neu ausgerichtet worden, neu ausgestattet und nochmal neu aufgelegt und erweitert worden um das Coaching-Thema und ist etwa vor, jetzt müsste ich sagen, vor etwa 8 Jahren ist es in der zweiten Auflage, also zweite Auflage hat es noch gemacht, ist es dann eingestellt worden, weil der Gero Bisanz verstorben war und wir gesagt haben, sein Teil, er hat speziell die Weltmeisterschaften analysiert vorne immer.
Ja.
Sein Teil, das könnte ich übernehmen, es könnte auch ein anderer Kollege übernehmen, aber irgendwie ist das mit seinem Namen verbunden. Und dann machen wir was Neues und haben es deshalb dann auslaufen lassen. Also es gibt...
Aber dieses Buch, ich habe das in der Originalausgabe damals gekauft und das Interessante ist da drin, ihr habt Trainingssituationen dargestellt und das zeigt auch vielleicht die Bedeutung von dir und auf die Entwicklung des deutschen Fußballs, wer da alles sozusagen als Proband da die Trainingssituationen dargestellt hat. Ich habe erkannt, Topmöller, ist richtig?
Kentschke.
Ömes Kentschke, Ewald Hammes, später Verbandstrainer von Rheinland-Pfalz, Christoph Daum,
Horst Köppel.
Horst Köppel,
ach ja, Köppel und Daum im Zweikampf, richtig.
Horst Köppel hat die Fallrückzieher dargestellt, technisch sehr gut, muss man sagen. Und das waren alles Leute, die du ausgebildet hast. Und da kamen noch viele, viele, viele mehr. Ja.
Also die waren in der Fußballlehrerausbildung. Aber in der Fußballausbildung, das oft überschnitt sich das, weil ja beides an der Deutschen Sporthochschule war. Und übrigens ein Wort, also auch scherzhaft, ich habe den Fußball schon gar nicht erfunden, auch Gero Bisanz nicht. Wenn überhaupt, dann hat mein Lehrer Hennes Weisweiler, der damals den Fußballlehrerlehrgang leitete und die Fußballausbildung an der Sporthochschule Köln, das sogenannte Sonderfach hieß das damals, dann hat der den erfunden, also wenn man überhaupt so in den Wurzeln weit geht. Und der war ja wieder ein Schüler von Sepp Herberger. Also so weit geht die Verwurzelung. Und übrigens das Foto in der WZ finde ich so toll, weil da ist der Hennes drauf, mein Lehrer. Da ist der Gero drauf mit der Silvia Neid, seiner Kollegin. Und da ist der Christoph drauf. Also alle, die mich begleitet und geprägt haben. Aber jetzt nochmal zurück. Also diese Spieler waren im Fußballlehrerlehrgang mit vielen Hochkarätern. In der Fußballausbildung selbst habe ich aber auch zum Beispiel den Wolfgang Weber gehabt, Hannes Löhr. Die haben alle Diplomarbeit bei mir geschrieben, Hannes nicht, aus bestimmten Gründen. Der hat einen anderen
Weg. Also die waren Sportstudenten.
Der hat einen anderen, Hannes ist auch fertig. Und Christoph, das werden wir noch sagen, hat ja auch sein Diplom gemacht. Und den habe ich gezwungen, seine Diplomarbeit später noch zu schreiben. Aber das ist eine andere Geschichte. Also insofern ist das, sind das verschiedene Bereiche, aber insgesamt hing es mit der Sporthochschule und der Ausbildung.
Uni, du hast auch einen Trainerschein gemacht. Hast du auch das Buch da noch als Lektüre benutzt?
Nee, ich kenne das Buch nicht, muss ich sagen. Also ich habe auch einen Trainerschein gemacht. Ich habe die A-Lizenz gemacht. Fußballlehrer habe ich jetzt leider nicht gemacht. Ich habe ja Anfang der 90er bei Fortuna Köln gespielt. Da haben wir auch auf den Rheinwiesen trainiert. Da war die Sporthochschule direkt da in der Nähe. Da sind wir auch ab und zu mal hin. Und
auf den Jahnwiesen.
Die Jahnwiesen. Da haben wir uns auch kennengelernt, Günther.
Richtig, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich war eben auch Sportstudent. Und
das war eine sehr spannende Zeit. Ich war leider nur 2 Jahre bei Fortuna, aber sehr spannend, weil man da halt auch viele Leute so gesehen hat, auch bekannte Leute. Und
Achim
so
Weber hat zum Beispiel mit dir
damals
gespielt.
Damals da gespielt,
genau. Darüber haben wir uns kennengelernt, weil den Achim kannte ich eben noch vom FC Wülfrath damals. Ja. Da haben wir mal ein Jahr zusammen gespielt. Große Ehre für mich.
Ja.
Und dadurch haben wir uns dann mal kennengelernt.
Und ich kann mich erinnern, dass damals auch die Fußballlehrerausbildung noch an der Sporthochschule war.
War da und wir haben auch auf den Jahnwiesen Ausbildung mit Hennes noch gemacht. Und übrigens, weil es fiel nichts aus, selbst im Winter, ab und zu fällt ja auch in Köln mal Schnee, dann haben wir auf diesen asphaltierten Parkplätzen vor der Jahnwiese gespielt. Also es, Praxis war A und O und wurde immer durchgeführt.
Und das waren ja jetzt die, ich sag mal 1980, da galt ja der deutsche Fußball so ein bisschen als, ja, viel Kraft, viel Tempo, ja, wenig Technik, wenig Taktik. Das waren ja schlimme Vorurteile. Ich fand, es hat auch eigentlich nie so richtig zugetroffen, weil sonst wird man nicht Vize-Weltmeister oder ja, Weltmeister. Das ist absurd, auch, die Vorwürfe.
Und Horst Rubresch, der war technisch gut. Der war etwas natürlich klobig, aber mit den Kopfbällen, das ist natürlich seine Spezialität gewesen, aber das ist eine unglaubliche Fähigkeit auch. Ja, und wir waren ausgezeichnet eben durch Kampfgeist, Kraft und eine gute Kondition. Das war so die Basis. Aber darauf baute dann eben Technik und Kondition.
1980 hat man ja auch noch einen Bernd Schuster gehabt, den man nicht vorwerfen kann.
Hansi Müller. Hansi Müller auch.
Ja. Aber Gunnar, jetzt ein Spieler, ganz kurz. Schwarzenbeck wird immer als der Putzer des Kaisers bezeichnet. Mhm. Finde ich völliger Blödsinn. Der Mann konnte super Fußball spielen. Er war ein absolut technisch perfekter Spieler.
Hat aber
für
den Franz ordentlich weggeräumt, sodass der Franz glänzen konnte, sagen wir mal so, also in seiner Rolle glänzen konnte und sich nicht um diese Drecksarbeit, ist falsch ausgedrückt, aber wir wissen, was gemeint ist. Ne?
Aber Gunnar, du hast nicht nur dieses Theoretische, also Theorie war ja immer in Anführungszeichen, weil selbst in der Ausbildung war ja viel Praxis enthalten, aber du hast den Profibereich auch kennengelernt als Berater von Christoph Daum. Du bist mit ihm die Stationen gegangen.
Bayer Leverkusen.
1. FC Köln.
Aus Wien. Fenerbahce.
Also vier Vereine, die wirklich einen Namen haben im Weltfußball. Und du kennst die Situation deutscher Trainer auch im Ausland. Jetzt ganz aktuell, habt ihr damals die Grundlage gelegt für dieses Markenzeichen deutscher Fußballtrainer, der auch, ich sag mal, was in der Tasche hat, der nicht nur motivieren und emotionalisieren kann, sondern der auch die technischen Sachen vermitteln kann, der dieses umfassende Wissen hat.
Ich will uns keinen Stern an die Schulter knüpfen, aber ich kann schon sagen, mit Gero Bisanz zusammen, als Nachfolger von Hennes, weil Hennes war schon ein bisschen salopper alles, und das, was er uns als Leiter des Fußballlehrgangs übermacht hat, das war so eine kleine Kladde, haben wir die Struktur der Ausbildung neu geordnet. Und Gero Bisanz war ein unglaublich toller Kollege, auch Visionär, auch wenn er in Deutschland nicht so große Anerkennung gefunden hat vielleicht. Und auf dieser Grundlage ist sicherlich dann eine sehr gute Trainerausbildung, die für viele im Ausland Vorbild war, die Türkei und so weiter, andere haben übernommen. Und wir haben ja auch viele Trainer ins Ausland geschickt, die auch wiederum unsere Philosophie ist falsch, also sagen wir mal, die Prinzipien des Trainings da den Kollegen im Ausland übermittelt haben. Ich selbst habe sehr viele auch Lehrgänge gemacht in der Türkei, in Skandinavien, in Dänemark, in Polen, Österreich, Schweiz, in Maglingen, da ist die Sportschule und. Also insofern kann ich sagen, wir haben einen Teil dazu beigetragen, aber in aller Bescheidenheit.
Setzt sich das bis heute fort? Oder ist es wieder eine ganz andere Geschichte
sagen,
jetzt?
Ich bin nicht mehr so mit der jetzigen Situation der Ausbildung betraut. Nur ich möchte eins sagen, also die psychologische Schiene, die ich ja selbst auch als Fachmann beurteilen kann, ist aus meiner Sicht sehr theoretisch und wenig Praxisbezug. Aber ich will nicht so viel Kritik üben, vor allem, wenn man nicht direkt mehr drin ist in dem Geschehen. Ansonsten setze ich das fort. Ich möchte noch eins sagen, wir haben also, das war die Initiative von Berti Vogts übrigens, einen sogenannten Elite-Lehrgang durchgeführt, der nicht die ganzen vorherigen Situationen, die du auch durchlaufen hast, mit B-Schein,
A-Lizenz
und immer wieder dann 2 Jahre
die trainieren. Die Ex-Nationalspieler, glaube ich.
Die Etappen. Ja, genau. Sondern wir haben gesagt, Nationalspieler, die über 50 Länderspiele haben und die Welt- oder Europameister werden, die kommen direkt einmal in einen Sonderlehrgang. Und da waren Jürgen Klinsmann, Köpke,
Lothar Matthäus, glaube ich.
Lothar Matthäus, ja. Hier, Bananenflanker.
Manikals.
Horst Rube. Also da waren und auch Jogi Löw übrigens mit drin, der kein Weltmeister ist, kein Europameister war, später ja, und auch als Spieler, sagen wir, kein Nationalspieler war.
Aber ein guter.
Der hatte das Glück, es war noch ein Platz frei und er hatte bereits die österreichische Lizenz, die aber in Deutschland nicht direkt anerkannt wurde. Und dadurch hat man gesagt, okay, wir nehmen den dazu. Und so ist auch die Verbindung zu Jürgen Klinsmann entstanden, haben die sich wertschätzen gelernt und so ist er als Co-Trainer mit zur Weltmeisterschaft geworden, um dann später selbst eben dann das...
Und hat für ihn die taktischen Sachen gemacht.
Ja,
weil ich habe das Gefühl,
ich
habe das mal im Training beobachtet, da machte Jogi Löw die Viererkette mit die Raumdeckung mit der Mannschaft. Und
aber auch da in aller Bescheidenheit, schaut euch mal dieses Film von der Weltmeisterschaft an, ja, wo Jogi da so taktische Anweisungen gibt. Und wenn man so einen Film macht, dann holt man...
Du meinst jetzt die Weltmeisterschaft 2014,
schätzungsweise.
Nee, die 2-6 haben wir.
Nein, nein, aber der Gunnar meint gerade die 2014, wo Filme über Jogi Löw...
Von Jürgen Klinsmann. Ja. Das ist so ein... Also, ihr dürft... In seinem... Kann er gar nicht imitieren, sein Schwäbisch da. Also, er hat immer erklärt, was sie nicht dürfen, was sie nie machen. So. Und ihr dürft überhaupt nicht euch dann reindrängen lassen. Und das nicht. Und wir haben gesagt, ja, aber was sollen sie tun? Das heißt, also, es war ein bisschen ein Redeschwall, ohne wirklich konkret etwas zu sagen. Nur ist das eine Facette, aber wenn es im Film schon kommt, dann muss man sagen, komm, das muss sitzen. Und das ist der Unterschied zu Christoph Daum und Jogi Löw. Also Christoph ist, soweit ich das, habe beide ausgebildet, habe natürlich viel länger mit Christoph gearbeitet. Christoph ist schon der wesentlich fundiertere Fachmann, ohne den Jogi jetzt, wie sagen wir mal, in ein schlechtes Licht setzen zu wollen. Ja, aber Christoph wäre Visionär gewesen. Der hätte in Deutschland was Unglaubliches bewegt. Jogi ist Weltmeister geworden und das ist aller Ehren wert und gilt auch als große Anerkennung.
Ganz aktuell, Tuchel, England, deutscher Trainer in England, Nationaltrainer.
Finde ich ganz toll. Ich habe mir nur überlegt, Tuchel, also die renommierten Trainer, Tuchel, müsst ihr mir helfen, Klopp,
Nagelsmann,
noch einer, Rangnick. Alle sind Nationaltrainer. Das heißt, da ich ein Buch über Stress und Leistung schreibe, ich sehe es auch etwas, als Nationaltrainer hast du eine Riesenverantwortung. Aber der Stress, den Liverpool oder andere oder Bayern München ausüben als Club, ist bei weitem nicht so. Also ich möchte nicht sagen, dass die jetzt alle deswegen, aber das ist sicherlich mit ein Grund, weil das ist ein wesentlich... sagen wir mal, nicht ganz so stressintensives Arbeiten.
Also hast deine Pausen zwischendrin.
Du hast die Pausen zwischendrin, du hast viel mehr, du musst nicht jeden Tag präsent sein, du hast auch nicht jeden Tag, entschuldigt, die Presse am Hals ist falsch, also du musst nicht, ne? Ja. Okay, also ich finde, er ist ein sehr, sagen wir mal, ein bisschen bürokratischer Trainer, also er hat nicht diese Riesenempathie wie Klopp etwa, aber man kann die beiden nicht vergleichen. Tuchel ist ein hochqualifizierter Trainer und jetzt gucken wir mal, was er aus England macht.
Schafft er das da, diese Widerstände?
Würden wir sagen, Deutschland wird Weltmeister, würden wir sagen, England wird Weltmeister. Da sind so viele auch Unwägbarkeiten dann auf diesem Weg. Aber zumindest glaube ich, dass er eine sehr gute Mannschaft präsentiert und dann auch Nagelsmann, und dann muss man sehen, was am Schluss bleibt. Denn Nagelsmann ist im Moment auch auf einem sehr, sehr guten Weg mit diesem Umbruch. Hätte ich nicht gedacht, dass er das so hinkriegt.
Du guckst mich an, Andreas. Also ich finde das sehr spannend, dass Tuchel Nationaltrainer in England wird. Da ist der erste Deutsche, der erste Ausländer auch.
Göran Eriksen.
Stimmt, genau. Der leider verstorben ist vor nicht allzu langer Zeit. Genau.
Und Ranieri?
Ranieri war, glaube ich, nicht Nationaltrainer.
Ein Italiener auf alle Fälle.
Capello, richtig. Und ich glaube, wenn man so ein Angebot als Thomas Tuchel bekommt, dann spricht nicht viel dagegen, das auch anzunehmen. Nee. Weil wer kann schon sagen, ich war englischer Nationaltrainer. Ja. Und den Kader hat er, glaube ich, also die einzelnen Spieler hat er definitiv, um bei der nächsten Weltmeisterschaft relativ weit vorne, vielleicht sogar Weltmeister zu werden. Insofern sehe ich das sehr positiv.
Das glaube ich auch. Es wurde ja viel diskutiert, auch nach der letzten EM, ob man mit diesem Kader, den England hatte, nicht anderen Fußball spielen könnte, als Southgate das gemacht hat, der sehr auf Absicherung gesetzt hat und vielleicht die Stärken, die England hatte, gar nicht so zum Tragen hat bringen lassen. Gut, sie sind trotzdem relativ weit gekommen, aber man hätte sich trotzdem vielleicht noch mehr erhoffen können irgendwo.
Und zwei Kriterien noch wichtig. Er spricht erstmal perfekt die Sprache und er kennt die Mentalität. Und drittes noch, und er war erfolgreich. Er war bereits erfolgreich mit englischen Mannschaften. Das heißt also, er hat auch ein gewisses Renommee bereits da, kommt nicht nur als guter Deutscher, sondern auch als guter englischer Trainer dahin. Also von daher sind die Voraussetzungen recht gut.
Und was Klopp gemacht hat?
Ja, da bin ich zwiespältig. Einerseits sage ich, Mensch, jeder soll schauen, was er in, aber jetzt ganz ehrlich gesagt, mich haben Zeitungsartikel und Berichte sensibilisiert, die alle sagen, Mensch, muss der das machen? Muss der diesen Weg gehen? Muss er mit diesem Club arbeiten? Ja, der doch das Image hat, ich will jetzt dem Club nicht zu nahe
treten. Das ist ja gar kein Club, sondern ein Konzern ist.
Ja, ein Konzern ist und nicht ein gewachsener, traditioneller Club. Und jetzt mal privat unter uns, Mensch, der hat doch genug Millionen, der hat doch die Werbung und, und. Also er muss nicht aus irgendwelchen geldlichen Situationen das machen. Und welche Herausforderung liegt denn da drin? Wo kann der sich jetzt wirklich da einbringen und da was weiterbringen? Also das sehe ich mittlerweile etwas kritisch. In seinem Sinne, das merkt man auch jetzt bei der Reaktion in Mainz, hätte ich ihm gewünscht, dass er vielleicht möglicherweise einen anderen Weg gegangen wäre.
Du bist der Psychologe auch, der sagt, was sind die Erwartungen, die eigenen Ziele, das ist ja ein wichtiges. Bist du damals mit dem Christoph Daum über die Scherben gegangen oder?
Ja.
Musstest du vorlaufen?
Nein, erstmal nach.
Also müssen wir noch mal kurz erklären. Es war eine Geschichte, gibt einen Scherben, wie macht man so eine Straße?
Ganz kurz, erstmal, wir lernen alle. Ich würde heute sagen, Christoph, never, nie und nimmer noch mal. War damals der Höller, der große Motivationstrainer, war ja die Zeit, ne, der dann wegen Insolvenz im Knast saß. Und dann habe ich gesagt, würde jetzt ein Buch schreiben, aus den Niederungen in die Höhen demnächst, ne? Das heißt also, das alles, was er so, ihr habt den Marschallstab, einen Turnister, es liegt an euch und alles das hat er so in seinem Leben nicht so ganz realisieren können. War ein unglaublicher Rhetoriker, auch überzeugender Redner damals, hatte auch, die haben ja unglaublich vieles auch aus der NLP, also neurolinguistischen Programmierung übernommen und die wiederum hat ja aus der traditionellen Psychologie alles geklaut, ja, nur mit dem Gesichtspunkt Programmierung und das ist das Problematische. Und da haben die damaligen auch sehr stark mitgearbeitet. Das war so, das sehe ich heute in meinem Buch, will ich nicht so drauf eingehen, sehr, sehr kritisch, gehe also sehr kritisch damit auseinander. Und dieses war, sagen wir mal so, Christoph hat ja vieles, hat mal die Hunderter an die Kabinenwand genannt.
Das auch, ist eure
um nur
Prämie
zu zeigen, hört mal, schaut euch mal die Summe an. Er hätte auch ein Bündel dahin legen können oder was. Aber das wäre vielleicht weg gewesen danach.
Hat der Löhring auch gemacht.
Ja.
Löhring hat das auch gemacht.
Wir haben das also gemacht. Und man muss schon sagen, auch die Situation, die war mucksmäuschenstill, hohe Konzentration. Und wir sind alle, auch Ulf Kirsten, wir sind alle drüber gegangen, auch ich, auch um zu erfahren. Es war übrigens so, wie wenn man über Moos geht. Und heute eins muss man sagen, also erstmal, wenn ich Vorträge bei Ärzten halte, habe ich so eine kaputte Flasche, da ist so eine Scherbe, da steht das so hoch. Und dann würde ich sagen, wenn solche Scherben da liegen, da geht keiner auch nicht mit dem Gesichtspunkt, ich bin mental stark drüber, ja, sondern ich sage bewusst, das waren also
die lagen da.
Entschärfte Scherben. Trotzdem war es eben etwas Neues und es war ein Gang. Und wir haben es gemacht, Christoph hat es gemacht. Gibt ja das spezielle Bild, habe ich auch, wo er so neben dem Höller steht und so ganz konzentriert das beginnt. Und es war so gewissermaßen, also wir können Dinge erreichen, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Das war so ein bisschen die Botschaft, die ist auch angekommen.
Das war mit Bayer Leverkusen?
Das war mit Bayer Leverkusen.
Habt ihr das nächste Spiel gewonnen?
Und nee, das war Grünberg. Wir haben übrigens dann auch in Haching ja die Meisterschaft vergeigt. Sonst hätte ja dieser Höller sagen können, boah, einmal Höller und schon wird Leverkusen endlich mal den Vizetitel los. Dazu noch eine kleine Anekdote, wo ich mit heutiger Mehrerfahrung, aber damals mit noch nur geringen Erfahrung, trotzdem Christoph richtig beraten habe. Das war in Grünberg im Trainingslager. Und dann kam Markus Lanz mit seinem ganzen Team an.
Von RTL.
Von RTL, explosiv, und bauten in der Halle nochmal eine riesen Bahn auf und Nebelscheinwerfer und ein riesen Tamtam. Und Christoph, damals ja sehr medienorientiert, marschierte dann darüber. Und das Ganze wurde aufgenommen und als wir weggingen, wir gingen durch den Garten dann zum Restaurant, sage ich, Christoph, das können die nicht bringen. Dann hat er immer so, wieso? Ich sag, du kriegst hier ein Etikett, so wie damals bei Bayern München, der kleine Trainer.
Detmar Kramer.
Detmar Kramer, der hat einmal die Napoleon. Und das habt ihr in den Medien, immer wieder wurde der Kleine als... Hat er vielleicht als Gag mal gemacht. Aber wurde ja eher negativ, so dieses sich erhöhende Napoleon. Ja. Ich sag, und zwar, Christoph, dann kommt irgendwann entweder der Daumen, der aus dem Nebel kam oder der Daumen, der über Scherben lief. Das ist so eine tolle Metapher. Und da ging es Schlag und sagte, ja, und hat dann Kalmuth angerufen und hat Kalmuth mit, ich glaube, 200.000 D-Mark war das damals noch.
Oh Gott.
Kaution, also wie nennt man das? Also,
ja, Entschädigung.
Ja, also
einstweilige Verfügung, glaube ich.
Ja, ja, ach so. Mit ja. gewissermaßen. Und dadurch ist das, so sauer wie der Markus Lanz war, ist das nicht gesendet worden. Ne? Das Material haben die sicher noch.
Also der Christoph Daum hat sich dann von dir im Grunde genommen sozusagen hat das angenommen und hat dann gemerkt, wahrscheinlich hat der...
Da ist das realisiert worden, dass das möglicherweise nicht ganz so gut für die Zukunft sei, so diese Sache. In manchen Dingen, also in ganz wichtigen Dingen hat sich, wir haben unheimlich viel diskutiert und uns beraten, aber in so zwei entscheidenden hat er das nicht gemacht, weil er wahrscheinlich wusste, ich würde ihm abraten. Und da reden wir heute nicht drüber, den Haartest. Mhm. Ne? Aber nicht, dass ich ihm abgeraten hätte, um das etwa Mögliche zu vertuschen, sondern einfach den Test nicht zu machen zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ja? Wo er ja wusste, dass er damit involviert war. Und ja, aber das, wie gesagt, ist eine Sache, wo ich nur sagen wollte, da hat er das gemacht. Ich komme montags in die Kabine und da war vollendete Tatsache. Ne? Da war das gerade geschehen. Aber darauf...
Aber wir haben ja auch, du hast ja gerade über Stress und über die Anforderungen gesprochen, die so ein Vereinstrainer hat. Und vor allem, wenn man so exponierte Vereine betreut wie Leverkusen, die Meister werden wollten. Ja. 1. FC Köln brennt immer so ein bisschen die Hütte. Und Austria Wien, das ist auch ein schwieriges Verein. Der muss Meister werden. Ja. Oder Rapid wird Meister oder Austria. Ja, ja, oder jetzt später die so RB-Vereine.
Ja, oder Fenerbahce. Wenn du da Zweiter wirst, dann bist du die Saison...
Besiktas, Fenerbahce und Gala. So,
die drei, ja.
Waren diese Drogengeschichten, war das so Ausdruck... schon Stress irgendwie verarbeitet.
Ja, kann man so sagen. War ein bisschen Stress und war auch ein bisschen, Christoph war, sagen wir mal, wie sagt man das, experimentierfreudig. Es war ein bisschen auch das Umfeld. Wir waren damals viel in dem Bonhotel mit Ronny Sporn. Die hatten das Macaroni da geführt, das sehr gute Restaurant, so ein Innenrestaurant.
In Köln, ja, das kenne ich auch noch.
Wo die Models, die Fußballer und also wo eine bestimmte Szene von Köln, Karneval und so weiter verkehrte. Und da in dem Bonhotel eben auch eine bestimmte Welt. Und dadurch ist der so jetzt ohne das, aber das nicht als Rechtfertigung, sondern so ein bisschen als Begründung, da ist er da in die Situation, also er war auch Raucher eben reingerutscht.
Aber auch, ich sag mal, wann ist es für einen Trainer besser, Dingen zu entgehen? Also ich sag mal, auch zu sagen, obwohl ich Erfolg habe, jetzt ist Schluss, jetzt wechsle ich den Verein. Sind die Trainer die Besten, die durchhalten?
Wie Streich? Das ist ganz schwer zu sagen, aber wir sehen ja an dem Beispiel Rangnick etwa, wie dann irgendwo ein Punkt kommt, wo man sagt, so, jetzt geht's nicht weiter. Und da muss der Trainer selbst mit Hilfe, direkten Freunden oder eben fachlicher Hilfe, die Reißleine ziehen. Also einfach immer weiter und auch Klopp hat, glaube ich, in Liverpool auch aus dem Gesichtspunkt mit aufgehört, weil dieser Job in Liverpool, so toll wie der ist, ein unglaublich intensiver, aufreibender und wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, jeden Tag dich mit aller Macht fordernder Job ist.
Vielleicht sieht man ja daran auch bei... Also Trainer, die jetzt wirklich über ganz lange Phasen irgendwo gewesen sind, das hat jetzt nicht bei Liverpool funktioniert bei großen Clubs, sondern beim SC Freiburg vielleicht, wo Trainer dann wirklich über lange Zeit gewesen sind oder damals bei Werder Bremen mit Otto Rehhagel. Da in diesem Umfeld hat das funktioniert, dann ist Otto nach Bayern München gegangen und da hat es nun mal gar nicht funktioniert, ne, weil er natürlich wahrscheinlich auch eine ganz besondere Persönlichkeit gewesen ist, die sich dann auch gar nichts sagen lässt irgendwie.
Ja, das ist sehr gut. Und München ist eine ganz andere Welt als Bremen. Das muss man einfach sagen. Das Umfeld und die Situation in München ist schon deutlich extremer noch.
Ja, vor allem, wenn das Umfeld gar nicht will, dass du den Erfolg hast. Das kommt ja auch noch dazu. Aber wann bringt es für einen Verein etwas, einen Trainer mehr oder weniger so unter Druck zu setzen, dass er selbst geht oder dass er gegangen wird? Also gibt es diesen Trainereffekt? Uni, du bist selbst Trainer. Du weißt, wie das ist, wenn die Erfolge sich nicht einstellen, dann fängt ein Trainer ja auch an zu zweifeln und sagt, mache ich hier was oder bin ich hier der richtige Mann am richtigen Ort?
Ja, ich bin selbst Trainer, aber man kann das natürlich nicht vergleichen mit Profifußball. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Es gibt nochmal Profivereine, wo du vielleicht nicht ganz so im Fokus stehst. Und dann gibt es natürlich Vereine, wo unter anderem auch Christoph Daum war, also im absoluten Spitzenfußball. Und da ist der Druck, glaube ich, immens. Nicht nur den eigenen Druck, den man sich macht, und den machen sich, glaube ich, alle Trainer irgendwo, sondern auch der Druck der Öffentlichkeit. Und damit umzugehen, glaube ich, ist schon sehr schwierig. Also wenn ich jetzt an mich denke, den Druck, den ich mir mache, und wenn dazu noch öffentlicher Druck käme, weiß ich gar nicht, ob ich das hinkriegen könnte, würde, wie auch immer. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wir hatten ja gerade von Rangnick gesprochen, von Daum gesprochen. Wenn du als Trainer früher, sage ich mal, als Spieler noch als Topspieler in Öffentlichkeit standst, dann hast du es vielleicht noch mal ein bisschen einfacher. Könnte das sein vielleicht, weil du das irgendwo so kennst, im Lichte der Öffentlichkeit Topleistung bringen zu müssen.
Das ist ein gutes Argument, sehen wir in Leverkusen. Also ich glaube schon, dass der Trainer auch durch sein unglaublich internationales Renommee da schon ein Standing
einiges hat, erlebt
über
hat
den so, Spielern
genau, ja.
Schon noch etwas mehr, ohne ja. dass also
das wir sprechen von Xabi Alonso.
Ja, genau. Ja,
Xabi
und
Alonso.
Und ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Es gibt vielleicht mehrere, es gibt vielleicht auch andere Beispiele, die das vielleicht so ein bisschen widerlegen würden. Aber auch Pep Guardiola zum Beispiel hat als Fußballer alles erlebt, hat in Barcelona gespielt, jahrelang stand immer unter Druck. Ja. Mhm. Und
sind die zwei Dinge. Erstmal alles selbst erlebt, aus Spielersicht. Und zweitens das Riesenrenommee dieser ganzen Erfolge, die er hatte. Und das bringt natürlich schon einen großen Bonus erstmal mit.
Ne? Aber warum hat es dann beim Lothar Matthäus nicht geklappt?
Ja, ich habe ja gerade gesagt, es gibt bestimmt Beispiele, die das widerlegen. Aber
keine Regel ohne Ausnahme.
Ja, genau. Und
aber wie hast du es selbst erlebt? Ich meine, du warst ja ganz nah dabei bei den Erfolgen, aber auch bei den Misserfolgen. Wie sehr hat dich das persönlich gestresst oder hast du dann nach dem Motto, ich bin nicht in der ersten Reihe, ich muss jetzt nicht hier den Kopf für hinhalten, das gut verdaut oder gab es wirklich mal Momente, wo es dich dann auch erwischt hat? Wo du
Nein, erstmal, man ist immer involviert, weil man mit ganzem Herzen dabei ist, egal in welcher Position. Aber natürlich ist man nicht so extrem betroffen wie der Cheftrainer. Ja, man hat etwas mehr Distanz, man hat auch etwas mehr Ruhe, aber getroffen hat es mich auch, aber Christoph hat es natürlich mehr getroffen.
Unter Haching, wie hat das nochmal, das war der dazu, Leverkusen musste das letzte Spiel in Unterhaching gewinnen, da waren sie deutscher Meister und sie haben es verloren.
Dazu kann ich jetzt nicht die Interne, aber ich kann das zwei, drei Sätze dazu sagen. Es gibt so den Spruch, du kannst das Fell des Bären erst verteilen, wenn der Bär erlegt ist, und wir hatten den Bär schon erlegt. Wir hatten zu viele Sachen vorher schon im Vorfeld. Der Rainer Kallmund war nur überlegt, wo wir die Siegesfeier machen, im Rathaus oder. Der Manager vom Jens Nowotny, der war auch Musiker, der hatte schon die Hymne. Und die war dann schallte dann mal als Probe in der Kabine, aber war für die Spieler zu hören. Will nicht alles aufzählen. Wir haben dann, was für Bayern München undenkbar war, wir fliegen mit den Fans nach München im gleichen Flugzeug und sind im gleichen Hotel, im Sheraton. Das heißt, wenn wir dann da durchgingen, Ulf, morgen, alles klar und so weiter. Also die ganze Atmosphäre war nicht so, wie ich sie heute mit der Erfahrung, die ich hätte und die auch Christoph dann aus dieser Situation gemacht hat, hätten wir einiges verhindert. Also zum Beispiel die Fans mit da im Hotel zu haben. Hoeneß hat auch noch einiges mitbewegt da.
Genau.
Nur ein Beispiel, als wir uns aufwärmten, auf der einen Seite Haching, auf der anderen Seite wir, dann zog so eine bayerische Blaskapelle dann um den Platz und genau nicht auf der Mitte, sondern zwischen uns marschierte die dann quer rüber. Da waren 7 Spieler auf der einen Seite, war alles nicht wichtig, hätten wir auch gesagt, komm, jetzt erst recht. Aber es kam vieles zusammen.
Mhm. Du hast auch von der blauen Stunde am Abend davor erzählt, ja, dass die auch nicht...
Ja, auch das.
Die also blaue Stunde war etwas...
Erklärst. War das Besondere, das Stichwort. Die blaue Stunde war das Besondere von Christoph. Am Abend vom Spiel sind wir nochmal so nach dem Abendessen etwas später zusammengekommen. Spieler durften ein Glas Wein trinken oder auch mal ein Glas Bier, kleine Schnittchen. Und dann ging es an dem Abend nicht um Taktik, sondern es ging an dem Tag nur auf was, Männer, was ist morgen besonders? Worauf kommt es an? Was müssen wir bringen? Beispielsweise das Schlüsselspiel Beşiktaş gegen Fenerbahçe in der Meisterschaft. Beşiktaş war der amtierende Meister, Fenerbahçe war dran. Zur Winterpause lagen wir noch 11 Punkte zurück, aber da war auch eine Aussage von Christoph, wir gingen raus, wir hatten ein Nachholspiel gegen Xantep, glaube ich. Da war ein Regelverstoß und das hatten wir zu Hause verloren, was normal 10 Spiele gewinnst du 9. Ja. Und da sagt Christoph, das Spiel wird wiederholt, wir gewinnen das und dann werden wir türkischer Meister. Und wir gingen weg und dachten, okay, und so war es. Wir gewannen das, Beşiktaş einmal unentschieden, also wir kamen ran und dann Schlüsselspiel in Beşiktaş. Und dann machte Beşiktaş den Fehler, den man auch nicht machen soll, in den türkischen Pressen, und da sind also 3 Bildzeitungen.
Noch mehr Bildzeitungen.
Und noch eine WZ, genau, und noch eine Rundschau. Ja, und. Also und alles in diesem Format. Und da wurden die Spieler von Beşiktaş, sagen wir mal, herabgewürdigt. Die reichen Säcke in ihren Luxuswagen und die dann die Ballard Kadesi, das ist so die Hauptgeschäftsstraße.
Von Fenner, die Spieler.
Fenner, richtig. Entlangfahren. Und da braucht man nicht mehr viel zu machen, denn die Ehre in der Türkei ist ein unheimlich hohes Gut. Und da ging es um die Ehre der Spieler, um die Ehre der Familie und so weiter. War also das unser Thema nur, Mensch, morgen geht es um unsere Ehre, da geht es um eure Familien, da geht es da. Und da merkte man, ich krieg gestern eine Gänsehaut, so wie Christoph das nur machte mit ein paar Stichworten. Und dann sagte Ümit, Kapitän. Und dann hat der Kapitän noch was gesagt. Und so sind wir dann in das Spiel reingegangen und haben das auch gewonnen. Und das war die...
In Beşiktaş dann, ne?
In Beşiktaş, ja. Im Menü-Stadion. Ja, und das war, sagen wir mal, der Weg dann zur Meisterschaft.
Jetzt hast du was gesagt, weil der Ümit ist Beşiktaş-Fan. Ne? Tut ihm weh.
Das war ja Daubs erste Station in der Türkei.
Nein, und ich Beşiktaş.
Genau. Erste, und ich habe sogar beim Christoph Daum 3-tägiges Probetraining damals gemacht. Da war Stefan Kunz noch bei Beşiktaş. Ja, ein Jahr war der nämlich da.
Ja, genau.
Und am Ende hat es für mich nicht gereicht. Aber wie auch immer, ich habe ihn auf jeden Fall kennengelernt.
Und dieser damals skandinavische Nationalspieler.
Bei Beşiktaş damals?
Ja.
Fällt mir jetzt im Moment nicht ein, wenn ich ehrlich bin.
Also gut.
Ja? Der Innenverteidiger, kann das sein? Der dann nachher bei Manchester United auch gespielt hat?
Nee, war eher ein offensiver Mittelfeldspieler.
Okay. Naja. Jetzt habt ihr euch im Nebel von Istanbul verloren.
Ja, wir haben uns verloren, kurz mal. Ja, also das... war die Szene und wie gesagt, dann gewannen wir da. Da war übrigens noch eine kleine Anekdote. Eiko Immel und ich, Eiko Immel ist der Torhüter-Trainer von Fenerbahce gewesen. Ja. Wir saßen immer auf der Tribüne, weil die Plätze unten auf der Trainerbank begrenzt waren. Da saß der Manager noch und manchmal ein Präsidentsmitglied.
Ja, ja so. Der ganze Vorstand.
Außerdem konnten wir von oben, es gab den Medienbereich noch nicht so wie heute, reinschauen in das Spiel und sind dann in der Halbzeit runter und haben so ein paar unsere Eindrücke dann dem Trainerteam mitgeteilt. Und in dem Fall haben die gesagt, nicht auf die Tribüne von Beşiktaş, war Winter, wir hatten die dicken Steppmäntel mit Fenerbahçe hinten drauf und haben im Innenraum gestanden. Und dann irgendwann, so nach einer Viertelstunde, wurde es ungemütlich. Dann flogen die Flaschen in unsere Richtung. Und die Türken treffen ganz gut.
Sind dann, geübt,
was so sagen. Dann habe ich eins gesagt, komm Eike, wir gehen mal ganz kurz in die Kabine. Sagte mir so, ja, ich sag, komm mit. Dann sind wir in die Kabine, haben die Mäntel einfach auf links gedreht, sodass die neutral waren, sind dann unterschiedlich nicht zusammen raus und hatten von da ab Ruhe. Also so eine kleine, minimale
Man muss sich nur zu helfen.
Genau.
Ja, man muss ja in der Türkei, also... Da könnte ich eine eigene Geschichte, Jok, geht alles, da musst du so improvisieren und so flexibel sein. Und das war ein Jahr, das war so intensiv wie 5 Jahre etwa Wien. Ja,
ne? Ja, da geht's.
Gunnar, wir wollen noch mal kurz zurück zu der blauen Stunde vor dem Spiel gegen Unterhaching. Ja. Was war da passiert?
Ja, da war auch noch eins. Da hatten wir also die blaue Stunde, auch wieder diese Besprechung im Sheraton und in diesem Saal. Dann wurde dauernd Blasmusik reingespielt in das Gespräch. Dann kam alle 10 Minuten der Kellner rein, da will man Ruhe haben. Ob es noch was, bis ich dem gesagt habe, wenn er jetzt noch einmal reinkommt, das will ich jetzt nicht wiederholen, was ich dem gesagt habe, ja. Also da waren diese ganzen Störkomponenten, die, denke ich, ganz gut möglicherweise lanciert wurden, die also etwas ungewöhnlich war. So wie wir in Moskau mal, aber das nur als Randbemerkung, direkt am Roten Platz im, wie heißt das, Riesenhotel, gibt es auch in Düsseldorf.
Egal.
Fällt mir gleich ein. Da wurden dann nachts um 12 Uhr wurden die Bürgersteige auf der Seite, wo die Spieler waren, aufgerissen. Also das sind so kleine Dinge, die Vereine dann irgendwann, da hatten wir unseren eigenen Koch übrigens mit, Ja, und da war eben die Situation, ich glaube auch am nächsten Tag, als wir ins Stadion fuhren, war ein unglaublicher Stau da auf dem Weg, dass möglicherweise
vielleicht ja, das kommt dann auch mal.
Einige Bayern-Fans sich so zusammen, wie auch immer. Aber das ist jetzt eine Hypothese.
Die aber eigentlich heißt es ja, was zählt ist auf dem Platz oder ja, die Welt genau. Ist alles, was der Fall ist.
So irgendwie. Haben wir es auch gesagt, ne?
Ja, und dann, da zählt es dann, gell? Mhm. Und das hat dann am Ende für die Bayern gezählt, wie so oft
ja.
Leider.
Ja. Da macht Gott der Michael noch das unglückliche Selbsttor und dann haben wir alles genau. So seinen Gang. Ne? Ja. Ein Ballack, der nichts da hinten zu suchen hat. Der ist am 16er und lenkt den Ball.
Kommt alles zusammen
an so einem Tag, ja.
Aber bei der ganzen Zeit, du bist ja durch die Welt gekommen und hast den internationalen Fußball dann wirklich hautnah miterlebt. Du lebst aber in Wuppertal, hast du deinen Standort schon lange.
In der Zeit der Sporthochschule habe ich in Köln eine Wohnung gehabt, war am Wochenende häufig hier, weil auch damals meine liebe Mutter noch lebte und habe mit der sehr viele Spaziergänge und Wanderungen gemacht und außerdem, und dann eben nach der Zeit, bin ich wieder nach Wuppertal in das Elternhaus gezogen, weil erstens brauchte ich die Wohnung nicht und da ich so jedes, na mindestens zweite Wochenende bei Daums war, immer 3-4 Tage, wir intensiv diskutiert haben, und das ist auch noch, weiß nicht, ob das von Interesse ist, das ist Hahnwald, da sind nur zweigeschossige Villen, ist eigentlich, möchte man nicht wohnen, geht kein Mensch, kein Kiosk, kein Kaffee, kein gar nichts, nur die SUVs, die Porsche und Ferraris fahren da so ab und zu dann durch. Aber Christophs Haus, von einem Architekt gekauft, hatte noch ein drittes Geschoss, das ist der sogenannte Kölschen Klüngel, ne? Hör eins, Herbert, wenn ich dir das mache, dann kannst du das machen mit dem Karnevalsprinzen. Der Architekt hatte bewirkt, dass auf diese Riesenvilla er noch ein Geschoss draufbaute mit einem Schrägdach am Rande. Also das heißt, es war nur ein schräges Dach, war aber ein ganzes Geschoss. Ich hatte so ein Zimmer, das war größer als das und war hier ein bisschen schräger, also das merkt er nicht. Und dadurch war noch diese, diese doppelte Etage noch da oben da und da hatte ich mein Zimmer und konnte eben am Wochenende wohnen und brauchte nicht mehr
und
bin wieder nach Wuppertal gekommen, weil ich auch Biker bin und
ach, ist das ja auch schön hier.
Zu führen, die Gegend hier oben da, Schellenbeck, ich bin sofort in der Bergischen Schweiz, ruckzuck auch nochmal hier Wupper runter nach Münsten oder nach Gevelsberg, das sind traumhaft schöne Strecken.
Und jetzt kommt die entscheidende Frage, führt der Weg auch ab und zu mal zum Stadion am Zoo? Da hast du
ganz selten, deswegen sage ich ja, also ich war noch mit Holger Fachs Zeiten, da waren wir noch häufiger, als Runge auch noch etwas intensiver beim WSV war, da waren wir häufiger mal da. Jetzt bin ich, glaube ich, mindestens ein, zwei Jahre nicht mehr beim WSV gewesen. Ich finde auch ehrlich gesagt, das ist ein bisschen, ich möchte das nicht, aber die spielen, da ist nichts, was so einen fordert.
Also wir haben so den Eindruck gehabt, die letzten 2-3 Jahre, also diese Saison ist schwierig, das ist, ist nun bekannt. Aber davor haben sie einen sehr attraktiven Fußball gespielt. Ja. Also das fand ich oft manchmal unterhaltsamer als ein langweiliges Bundesligaspiel.
Ich habe ein Spiel da auch noch gesehen, da muss ich zugeben. Mach oft, wenn ich mal so über die Länder, über die Dörfer fahre, dann Spruckhövel oder Schwelm. Und dann halte ich und gucke mir die Amateure an, mit Interesse, die dann da spielen. Ne?
Und du bist selbst noch Mitglied bei Grün-Weiß Wuppertal, das durft man nicht verschweigen.
Das ist richtig, ja.
Seit 50 Jahren hast du selber da gespielt?
Auch? Ja, ich habe auch da selber gespielt in diesem, jetzt muss ich wirklich sagen, tollen Felsenstadion. Ja. Habe übrigens auch, das noch die Fußballlehrer, die machten immer sogenannte Freundschaftsspiele und haben da immer was in die Kasse reingekriegt für ihre Abschlussabende. Habe etliche Spiele damals meinem Freund Alfred Thun, der da auch seine Firma hat, und mit Grün-Weiß eng verbunden war, Trainer, zugeführt. Da waren dann auch Briegel und Klaus Fischer und solche Hochkaräter. Ja. Und wenn die dann Asche sahen, habe ich immer vorgesagt, Männer, das ist hier Wuppertal, gibt es keine Rasenplätze, außer vielleicht ASV damals.
Ja, das
ist in dieser Stadt so. Und dann haben die das auch mir zuliebe akzeptiert und haben dann auf dieser etwas ungewohnten Unterlage gespielt, ne?
Ja, wir müssen ein bisschen über den WSV reden. Das ist nicht so einfach im Moment. Du hast sie wahrscheinlich mitgekriegt mit dem, ich glaube, Drittel-Etat.
Oder nein, die Hälfte,
würde ich jetzt mal sagen. Aber die Abstiegsplätze haben sich wieder noch mal ein Stück angenähert an den WSV. Und jetzt nach dem 1-2 gegen Schalke
war ein Spiel. FC Köln, Freitagabend. FC Köln.
Ich bin schon
gegen Schalke hat es geklappt.
Ja. Aber es war halt eben. Ja, nicht der Befreiungsschlag, den man sich vielleicht erhoffen konnte. Das heißt, jetzt nächstes Spiel bei Borussia Mönchengladbach, auch wieder ein unangenehmer Gegner, Freitagabend im Reiter-Grenzland-Stadion, ist nicht so gemütlich, wer es kennt. Und dann kann die Reise schnell auf den Abstiegsplatz gehen. Und dann, sag ich mal, dann wird hier spätestens auch die Diskussion, Trainer, wie geht's weiter, losgehen, oder? Bin ich da?
Ich glaube, da liegst du wahrscheinlich, da liegst du sicherlich nicht ganz falsch. Man muss ja immer, es ist ja ein Abwägungsprozess. Es ist ganz klar, das ist jetzt eine andere Saison, andere Voraussetzungen und dass das auch für einen Trainer nicht so einfach ist, seine Mannschaft zusammenzustellen, ist auch ganz klar. Aber also realistischerweise, wenn man die Mannschaft sieht, dann darfst du mit so einer Mannschaft eigentlich nicht in Abstiegsgefahr geraten. Und ja, im Augenblick ist die Lage nun mal so, man kann sich ja auch da rausziehen und das traue ich der Mannschaft auch zu und auch dem Trainer traue ich das zu, aber natürlich muss irgendwo was kommen. Die Geschichte, die erzählt wird und die auch sehr gut ist, ist, dass sie sehr viele junge Spieler in ihrem Kader haben. Teil der Geschichte ist aber auch, dass von diesen jungen Spielern eigentlich gar nicht so viele in der Startelf jetzt sind. Also die Mannschaft, die da auf dem Rasen steht zunächst mal, die hat jetzt Regionalliga-Erfahrung. Und gerade von den erfahrenen Spielern muss man teilweise mehr erwarten. Und das ist natürlich auch eine Sache des Trainers, das rauszukitzeln. Von daher muss sich ein Trainer natürlich auch immer Kritik stellen, ganz klar.
Ja, ich kann das nur unterstreichen. Also alles, was du gesagt hast, Günther, trifft zu. Und am Ende ist es ja auch entscheidend, holt man die Punkte oder holt man die Punkte nicht. Und als Wuppertaler SV, auch wenn die Bedingungen jetzt vor der Saison nicht ganz so einfach waren, bist du jetzt an dem Punkt, wo du einfach punkten musst, weil sonst geht es immer weiter runter. Und die Aussage von Manno, Lotte hat auch, glaube ich, 15 neue Spieler und
17 hat er, glaube ich.
17 neue Spieler und die haben auch mehr Punkte und spielen auch besser.
Und ist ein Aufsteiger.
Also das ist eine öffentliche Aussage, die jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass da dem Trainer da hundertprozentig zugetraut wird, dass es noch weitergeht. Also ich sage das jetzt mal so, aber das ist halt erstmal, dass ich öffentlich irgendwas lese, wo Trainer und Sportdirektor nicht einer Meinung sind.
Ja, es gibt dann noch einen zweiten Punkt. Da wird von Trainer, von einem guten oder sogar sehr guten Regionalligaspiel gesprochen nach der Niederlage und da herrscht eine allgemeine Zufriedenheit und der Sportdirektor sagt, 30 Minuten waren gut. Also ich bin dann in dem Punkt eher in der Einschätzung und waren höchstens 30 gute Minuten.
Ja.
Also ich kann nicht zufrieden sein, wenn ich ein Spiel Freitagabends gegen Köln, wenn ich da im Prinzip nicht die Hälfte der Spielzeit dem Ball hinterherlaufe, keine Dominanz im Spiel habe, relativ wenig Torchancen. Zwar eine gute Schlussphase, wo man nochmal auf den Ausgleich drückt, aber das ist auch, ich sag mal, ist ja fast Notwehr. Das hat mit dem eigentlichen Spiel dann nichts zu tun. Also, aber Gunnar, wie siehst du das? Entweder die Trainerfrage, bringt das was, in so einer Krisensituation da umzustellen?
Also,
oder lieber Ende mit Schrecken oder Schrecken ohne Ende? Oder?
Das ist eine unendliche Diskussion. Ja. Und wir haben damals schon erste Untersuchungen gemacht, die später bestätigt wurden. Die zeigten also, Trainerwechsel bringen auf lange Sicht eigentlich nichts, also an Erfolgen. Mhm. Nur es ist eine Situation, da muss man eben mehr Insiderwissen haben als ich.
Ja, wir haben es ja auch.
Wie weit hat der erreicht der Trainer die Mannschaft noch? Wie weit ist er in der Lage, noch die Mannschaft zu führen? Wie weit folgt die dem noch? Wie weit ist das Ganze noch eine Einheit? Und wenn das bröckelt und nicht mehr gegeben ist, dann muss man einfach die Konsequenz ziehen und sagen, so, wir müssen nochmal einen Neuanfang machen, weil dann auch etwas eintritt. Jetzt ist die Mannschaft wieder mehr in der Verantwortung und mehr gefordert mit dem neuen Trainer zusammen. Ja?
Günther, eine Einheit scheint das noch zu sein. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das da auseinander
geht. Also ich habe jetzt keine anderen Aussagen gehört.
Aber es funktioniert nicht. Dann muss er noch ein, zwei Spiele bekommen, aber dann ist eben irgendwann das Limit, ja, wo man sagt, so, und jetzt zeichnet sich nicht ab, dass da tatsächlich jetzt der Aufbruch da ist. Und dann muss man die Konsequenz ziehen.
Also eine Einheit scheint es nach außen hin zu sein, weil man jetzt nicht unbedingt sieht, dass da irgendwie auf dem Platz sich gegenseitig da irgendwie runtergeputzt wird oder wie auch immer. Aber eine Einheit ist es für mich, wenn sie gemeinsam durch dick und dünn gehen und alles dafür versuchen, im Spiel so ein Spiel zu drehen. Und da bin ich mir nicht so
sicher. Ja, da haben sie phasenweise in dem Pokalspiel, wo sie in Unterzahler 120 Minuten gespielt haben, da hat man den Eindruck gehabt, die wollen das, auf alle Fälle. Jetzt gegen Köln in der Schlussphase auch. Also dann ist nicht so, dass die sich aufgegeben haben. Aber es gab aber auch Spiele, wo sie auseinandergeflattert sind. Da war gar nichts mehr. Ich meine, muss ja nur Torverhältnis angucken, was sie da in den Heimspielen kassiert haben. 5-5-5.
Also wir haben am Freitag auch gesagt, kurz nach der Halbzeit gab es einen abgefälschten Schuss vom ersten FC Köln, den der Michael Lujambula sensationell aus der Ecke rausholt. Wenn da das 3-1 fällt, dann kann es genauso gehen wie in anderen Spielen gegen Bocholt oder dann vorher gegen Oberhausen, dass wir am Ende mit 5 Dingern da
Aber insgesamt ist, glaube ich, schon noch erkennbar, dass die Mannschaft lebendig, also die ist nicht tot.
Ja, nein.
Aber 11 Spiele, 11 Punkte.
12 Punkte.
12 Punkte.
Genau, ja.
Aber das ist
so wenig.
Ist auch keine, ich sag mal, ist noch nicht zu erkennen, wohin die Reise gehen soll. Also wo ist die Entwicklung da? Und das macht mich ein bisschen skeptisch. Ja. Aber das kann auch wieder, vielleicht dreht sich ja irgendwann.
Wie gesagt, ein Trainer ist natürlich auch davon abhängig, wie seine Spieler agieren auf dem Platz. Also der ist nicht für die Fehlpässe, die gespielt werden, zuständig. Und da werden einfach gerade in der Offensivbewegung viel zu viele gespielt, Andreas, oder?
Tja.
Also insofern haben wir uns eben auch nach der Aussage, das war ein gutes Regionalligaspiel, nachher ein bisschen ratlos angeschaut, weil sowas gehört eben auch zu mir, für ein gutes Spiel für mich dazu. Also dass ein bisschen Genauigkeit, wir spielen immer in der vierten Liga, dass da ein bisschen Genauigkeit
herrscht. Ja, und was mir auch auffällt, es ist keiner, wo ich sagen würde, der ist in der Topform. Also ich habe doch immer einen in der Mannschaft, der nach oben rausschießt oder der mal zeigt, ich habe Spielfreude und habe wirklich einen guten Tag. Also diesen guten Tag sieht man bei den wenigsten. Gell?
Also ich werde mir jetzt mal demnächst ein, zwei Spiele anschauen, weil allein schon, wenn man ein Spiel sieht und sieht, wie der agiert und wie er auch steuert, gibt auch einen gewissen Rückschluss. Ja? Denn auch Fehlpässe sind ja letztlich, gut, da kann man sagen, kann der Trainer nicht dazu, aber wie kommt es denn, dass erfahrene Spieler jetzt so eine Reihe von Fehlpässen spielen, dann stimmt irgendetwas nicht. Dann ist etwas auch von der Einstellung nicht. Und da ist der Trainer wieder mitgefordert, um Sicherheit zu geben, um vielleicht eben auch mal so 2-3 Sauhunde drin zu haben, die einfach mal weghauen und vorangehen und die Mannschaft mitreißen. Ne? So ist offensichtlich das zwar harmonisch, aber
oft an der Oberfläche harmonisch, habe ich das Gefühl. Ja, ne? Aber Harmonie muss ja auch nicht immer gut sein. Nee, manchmal ist es auch besser.
Manchmal ist eine Reibung auch ganz
definitiv.
Gut.
Also Harmonie, wenn man wirklich unter seinen Erwartungen bleibt, das halte ich auch für sträflich. Da kann man nicht zufrieden sein. Und dann wirklich die Zufriedenheit war so zu spüren nach dem Spiel und auch bei den Aussagen der Spieler. Nee,
das kann nicht sein.
Und da muss doch mal einer sagen, wir haben es wieder vergeigt. Ja. Also wir hatten uns vorgenommen, ganz anders da. Und ja, und dann ist das wieder nicht passiert und also, das ist nicht passiert.
Nach einem verlorenen Spiel muss eine absolute Unzufriedenheit, muss auch eine gewisse Aggressivität, aber da kann nicht sagen, naja, wir haben aber ganz gut gespielt. Also das ist bemänteln und das ist...
Und wenn das Allerschönste ist, dann... Unzufriedenheit, Aggressivität, wenn das jetzt nicht ausgerechnet gegen die Journalisten gerichtet ist, weil die sind dann oft die Blitzableiter, da spüre ich das. Aber ich sage dann immer, lass es sein, du bist jetzt auch nicht unbedingt gemeint, aber ich spüre dann, wenn die Leute ein Spiel verloren haben und einfach diese, das gehört dazu zum Fußball, man kann doch nicht zufrieden sein.
Richtig, nein.
Also diese Zufriedenheit, jetzt wollen wir mal sehen. Ich glaube, wenn das Spiel am Freitag da in Gladbach, da treffen wir ja auf unseren alten Freund, der
Leon Schwers,
der den Laden da zusammenhält.
Der ihnen vielleicht oder hoffentlich in dem Fall nicht zeigt, wie man nach Standardsituation Tore erzielt.
Aber ich würde mal auf ihn aufpassen. Also bei Flanken, bei Ecken und bei allem.
Bei Einwürfen auch.
Ja. Einwürfen, ja, den macht er ja selbst.
Ja, das meine ich ja. Also Leon Schwers ist ein Innenverteidiger, der letzte Saison noch beim Wuppertaler SV gespielt hat. Der ist jetzt
der
so in der Gladbach gegangen.
Gewissermaßen.
Genau, das ist der alte Herr da, der ältere Herr, der den Laden da zusammenhält.
Ja. Und die machen den meinen aber zur Ehrenrettung vom BSV gerne gehalten hätte und es auch möglich gemacht hätte, ihn zu halten, trotz der Etat-Einschnitte.
Ja, also, klar.
Da kann der BSV jetzt nicht.
Nee, das war jetzt auch nicht so gemeint.
Es gab einige Spieler, die man halten wollte, aber wo dann Geld gefehlt hat.
Ja,
dann Über Grün-Weiß müssen wir nicht viel reden. Die müssen erstmal wieder hochkommen, ja, die in der Kreisliga B. Aber
wobei die aber jetzt in der Kreisliga B, glaube ich, Tabellenführer sind sogar.
Bei einer aber noch nicht ganz bereinigten
Tabellensituation. Genau,
und die haben ihre Felsenarena, also das Stadion ist wieder in Ordnung. Toll, abstürzenden Felsen sind eingefangen. Und jetzt geht es wieder aufwärts bei im Höfen. Da wollen wir auch den Traditionsverein das wünschen.
War übrigens als Wir sind ja geflohen aus Ostdeutschland, noch so gerade, wo es noch ging, mit zweimal Russen, die uns dann geschnappt haben, aber dann beim dritten Mal rüber. Bei den Großeltern in Wuppertal, liegt zur Straße gewohnt. Und da war ich verrückterweise schon Grün-Weiß-Fan. Da hieß es ja, bist du zur Kasse, sag Onkel, nimmst du mich mit rein? Und dann haben die netten Herren uns mit reingenommen. Ne? Und da bin ich schon immer in diesen Felsen rumgeklettert. Da konnte man das ja. Da war also doppelt attraktiv.
Spiel. Hast du damals schon Bälle gefunden?
Ja, wie auch immer. Also in jedem Fall da in diesem jetzt gesicherten Gebiet, wo ja, glaube ich, auch
Kletteraktion.
Also das Gelände ist eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Aber mich würde mal euch interessieren, ich habe das Gefühl, der gesamte Amateurfußball in Wuppertal ist doch nicht mehr so, wie er so zu der Zeit der 80er, 90er Jahre.
Also in den die berühmten 80er und 90er ist aber auch sehr viel, wie sagt man, Schindluder betrieben worden. Okay. Also mit Spielergehältern, die völlig aus dem Rahmen gelaufen sind, in der Kreisliga zum Teil, in der Bezirksliga, wo dann Wandervögel waren, die wirklich alle Vereine abgegrast haben, wo man vielleicht auch ein bisschen am Finanzamt vorbeigearbeitet hat. Und dann, das heißt die Legende, muss ein früherer Fußballer beim Finanzamt dann Karriere gemacht haben, indem er die ganzen Vereine auf links gedreht hat. Und dann muss man auch sagen, viele Amateurvereine sind von einzelnen Sponsoren, Mäzen gefördert worden. Und als die Generation dann weg war, dann
brach alles ein.
Dann ist man da gelandet, wo man jetzt ist. Gell? Jetzt,
aber trotzdem ist es natürlich richtig, was Gunnar sagt. Also das Thema hatten wir schon öfter hier, dass der Wuppertal Amateurfußball so ein bisschen hinter seinen Erwartungen hinterherhängt. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil das sieht man ja alleine schon daran, dass wir mit Kronberger SC nur einen Landesligisten haben, drei Bezirksligisten haben und dann in den Kreisligen, in den früheren Zeiten war es halt auch ein bisschen anders. Ne? Da hat man auch Derbys in der Oberliga gehabt.
Und es scheint jetzt eben auch sehr schwer zu sein, da wieder hochzukommen. Weil ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass in Kronberg eine gute Arbeit geleistet wird, dass beim FSV Vohwinkel eine gute Arbeit geleistet wird, in Ronsdorf eine gute Arbeit geleistet wird. Aber trotzdem, dann sind Vereine in diesen Ligen, Uni, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, wie zum Beispiel Solingen-Wald, da spielen einige ehemalige Regionalligaspieler, die noch nicht mal alt sind. Ja. Ja, also da musst du erstmal gegen ankommen. Und deswegen ist es sehr schwer. Man kann den Wuppertaler Vereinen einfach nur raten, versuchen kontinuierlich da weiterzuarbeiten. Und dann wird das vielleicht auch irgendwann wieder zum Erfolg führen. Aber an die Zeiten ranzukommen, wird ganz schwer.
Schwierig. Aber der Pluspunkt ist vielleicht, dass man jetzt eine gute Infrastruktur aufbaut, zum Beispiel Ronsdorf, Grün-Weiß, dass man Hardenberg,
Union Wuppertal,
dass alle Vereine versuchen, ein gutes Umfeld, um dann wieder Jugendspieler heranzuführen.
Einmal das und dann, was ja immer durchklingt, letztlich müssen auch Sponsoren. Es muss Geld. Ohne Geld ist auch im Amateurfußball
schwer.
Ganz, ganz schwer zu bleiben. Mit allem Idealismus und mit allem guten Training und Förderung der Jugend und.
Ja, aber man kann sagen, damals in den 80er, 90er, da waren vielleicht die Spieler, die Qualität, aber das Umfeld war einfach nicht da. Da wurde zumeist auf Asche gespielt. Die Vereinsheime waren, die waren so, wie sie waren.
Aber ich muss dazu sagen, früher war es aber auch so, dass der Fußball einen höheren Stellenwert hatte unter den Kindern und Jugendlichen. Also natürlich wird auch heutzutage viel Fußball gespielt, aber die anderen Freizeitmöglichkeiten haben sich halt extrem verändert es gibt mehr Möglichkeiten. Also selbst zu meiner Zeit, ich darf das sagen, dass ich hier der Jüngste am Tisch bin, aber selbst zu meiner Zeit gab es nach der Schule nur eins, das war Fußball, auf den Bolzplatz gehen. Und das hat sich halt sehr verändert. Und heutzutage ist es halt so, wenn dann irgendwas nicht so läuft, wie sich die Kinder, Jugendlichen das wünschen, dann sagen, dann spiele ich halt kein Fußball, dann mache ich halt irgendwas anderes. Ne?
Das ist aber jetzt kein Wuppertal-spezifisches.
Nee, das nicht, das stimmt. Ja.
Tolles Stichwort, anderes Thema, Bolzplatz-Mentalität. Ja. Das war damals die Zeit, wo wirklich nur Fußball gespielt wurde. Und wo alles das, was wir sagen, Persönlichkeitsentwicklung, Eigenverantwortung, Regelwerk, Fairness, das war in diesem Straßenfußball automatisch
alles drin. Mit drin.
Ja, jetzt wollen wir nicht nostalgisch da an die Dame, aber das ist ein Aspekt, wo ich auch beim DFB immer sage, Mensch, denkt mal dran, spielen, spielen, spielen. Und das Letzte noch, wenn ich jetzt immer nach Spruckhövel fahre, ich sehe immer Trainingseinheiten mit Kindern, dann ist ein Aufbau mit Hütchen und das
absolut.
Und ein Gedöns und ein Gehampel links drüber, rechts drüber. Wenn die in der gleichen Zeit nur 4-4, 6-6 spielen würden, würden die da weiterentwickeln als mit all diesen Tamtam und Stretching mit 11-12-Jährigen. Das ist verlorene Zeit und völlig unnötig. Das heißt, hier werden Trainer auch ausgebildet, die das Beste geben wollen und meinen, mit diesem ganzen äußeren Gekram kriegen die was bewegt. Und
ich finde auch, man sollte sich wirklich auf das Wesentliche und das, also das Einfache, Fußball ist ein ganz einfaches Spiel. Da ist ein Ball, da spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Und
Spielen bringt am weitesten jetzt, ohne dass ich sage, das soll nur sein, aber das muss viel stärker wieder
Ballkontakte, kommen. Ballkontakte. Wir haben eben ein bisschen über den WSV geweint, jetzt ganz, nicht, dass wir sie vergessen, wie die WSV U17 hat Borussia Mönchengladbach geschlagen, 2-1.
3-2? Ja.
3-2.
3-2, ja.
Gut, dass ich hier bin. Und sind wieder dran. Also die können es tatsächlich in diese höhere Liga noch schaffen. Drücken wir mal die Daumen. Das ist eine tolle Aktion. Was da passiert, ist toll, dass sie das
Sie waren ja auch in den letzten Spielen, wo sie verloren haben, waren sie immer ganz nah dran. Also das ist eine bemerkenswert gute Mannschaft, muss man sagen. Und das kann man in dieser Liga, hätte man das nie erwarten können, finde ich. Also das ist wirklich bemerkenswert. Schade, dass es die B-Jugend ist und nicht die A-Jugend, sonst hätte vielleicht die erste Mannschaft noch mehr profitieren können.
Das sind sie noch irgendwann zu klein
für. Aber trotzdem, aller Ehren wert. Ich gehe mal davon aus, dass nicht alle von diesen Spielern nächstes Jahr auch wieder beim BSV spielen.
Also könnte sein,
wenn man da so einen Marco Karan sieht, der wird wahrscheinlich auch schon Torjäger, Top-Torjäger in der Liga. Der wird dann sicherlich in anderen Vereinen schon angeboten.
Die Frage ist nur, ob der Junge so gut beraten wäre, unbedingt zu wechseln, weil er spielt beim Wuppertaler SV und spielen ist das Wichtigste. Auf der Bank sitzen bringt dich nicht weiter.
Absolut.
Ja, über Kronenberger SC hatten wir auch gerade schon gesprochen. Die haben sich
bekrabbelt
und haben die Entscheidung getroffen, dass sie eher oben mitspielen wollen, als ganz unten reinzurutschen mit einem 3-2-Sieg gegen DV Solingen. DV Solingen, das war ja Pokalgegner vom WSV. Da muss man also Tütchen ziehen, lagen 2-0 zurück, haben das Spiel noch gedreht. Und in der Bezirksliga, ganz kurz, Fronsdorf verliert hoch, Germania verliert weiter. Und der FSV Vohwinkel bleibt, ist wieder im Geschäft.
Genau, hat gegen Grefrath 4-1 gewonnen.
War natürlich ein Pflichtsieg. Also
die Mannschaft
von unten, aber trotzdem.
5 Siege in Folge.
Definitiv.
Genau. Haben wir jetzt einen Hoffnungsträger mehr.
Ja, die sind auch wieder relativ nah dran jetzt, weil da, also relativ, sage ich mal, aber Tuchfühlung ist da, definitiv. Zu Germania muss man sagen, die haben einen neuen Cheftrainer, das ist der Binjam. Den Familiennamen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so. Genau. Der ist neuer Cheftrainer, der war bis vor kurzem Co-Trainer von Marc Bach bei FSV Vohwinkel und macht das jetzt in Verbindung mit dem Damian Schari bei Germania, leider im ersten Spiel trotzdem verloren und Ronsdorf verliert in Rot-Weiß-Wülfrath 4-0. Rot-Weiß-Wülfrath, die Mannschaft, gegen die wir jetzt in der Woche im Pokal noch unentschieden gespielt hatten, die auch eine gute Mannschaft haben. Überraschend hoch, muss ich sagen, weil Ronsdorf spielt bisher eine sehr gute Saison. Aber anscheinend hatten sie am Sonntag keine Chance in Wülfrath.
Rot-Weiß-Wülfrath hatte davor die Woche die Wülfrather Konkurrenz, also genau, den ersten FC mit 5-1 geschlagen. Also da ist schon ein bisschen was drin.
Ja, das stimmt.
Ja. Und der Spielverlauf war dann wohl auch so, dass das Rolfsdorf sicherlich nicht um 4 Tore schlechter war als die andere Mannschaft. Aber wenn Tore dann fallen, dann ergibt sich eine ganz andere Geschwindigkeit oder ein ganz anderes Momentum im Spiel. Und so war das dann wohl auch.
Ja, und die Kreisliga A, da gehen wir, die dürfen wir nicht vergessen, weil...
Wir haben gewonnen, Gunnar. 2-1 gegen SC Sonnborn.
Klasse.
In der 96. machen wir das entscheidende Tor.
Das ist wie Leverkusen. Das muss man da...
Und ein schönes Kopfballtor.
Ja, toll. Ein sehr schönes Kopfballtor. Toll. Also den hat er in, ich sag mal, Horst Rubesch-Manier schön in die lange Ecke gesetzt.
Ja, voll getroffen. Ja. Also hätte in dein Buch gepasst.
Ja, hätte gepasst.
Körperspannung, wie heißt alles. Das, Bogenspannung?
Bogenspannung ist es damals. Ne? Beim Hennes noch am Pendel. Da, dann hat er noch die die Unterschenkel nach hinten so. Also da gibt es so, da hängt er so, hängt er so in der Luft, ne? So.
Also Gunnar ist gerade aufgestanden und zeigt uns gerade. Also, ja, so, ja, genauso hat der Mustafa Alkan das auch gemacht. Also.
Das Pendeln noch ein ganz wichtiges Element in der Ausbildung von Hennes Weisweiler war. Ne?
Also eine Sache, denke ich mal, am Pendel war ganz gut, dass du eben gelernt hast, du musstest den Ball leicht nach unten köpfen, richtig, weil sonst fängt das Pendel an zu schlagen nach oben. Ja? Und ich sag mal, diese Kopfbälle, wir kennen ja alle die Kopfbälle aus kurzer Distanz, die dann einen Meter drüber gehen. Ne, das ist einfach schlecht. Und wenn du lernst, den Ball zu drücken, auch mit dem Kopf, dann hast du einen Vorteil.
Drücken war A und O und auch das Timing. Und du hast eben in kurzer Zeit unglaublich viele Wiederholungen. Also es war von daher...
Also apropos Pendel, ich habe letzte Woche noch gesehen, als die Länderspiele waren, dass die U21-Nationalmannschaft in München auf dem Trainingsgelände war. Und Hermann Gerland ist ja da im Trainerteam. Ja, ja. Und er hat das Pendel rausgeholt da. Und,
soll ich euch das Geheimnis...
Ist noch aus der alten Schule. Ja, ja.
Soll ich euch das Geheimnis des Pendels verraten? Wenn man falsch geköpft hat, hat man oben gegen den Verschluss geköpft. Ja, und dann hat es wehgetan. Ja,
dann hast du aber sehr falsch geköpft, Andy. Ne?
Ja, natürlich, wenn du aus dem Takt gekommen bist, hast du das Ding oben gegen die Birne bekommen.
Dann Andreas, ganz kurz, auch wenn die Zeit knapp wird, ich finde, wir sollten noch mal kurz erwähnen, wir hatten ja letzte Woche hier ein U20-Länderspiel, ja, haben Aljoscha Kemling gesehen, haben Tom Bischoff gesehen. Tom Bischoff 90 Minuten bei Hoffenheim gespielt. Aljoscha Kemling am Wochenende sein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Also das war, da haben wir Qualität gesehen, ne, letzte Woche.
Also ich habe keine große Sorge, jetzt mal ehrlich gesagt, weil man wird ja viel gejammert, die nächste Jahr nichts mehr käme von unten hoch, aber da sind einige, die haben richtig was drauf.
Ja.
Und die sind schon sehr, sehr weit in ihrem Alter. Haben auch gute Trainer, muss man auch sagen. Gehört auch dazu.
Ja, gehört dazu.
Und genauso wichtig wie Talent ist auch, wie es im Moment bei der A-Nationalmannschaft ist, dass alle, die da hinfahren, gerne hinfahren und top motiviert mit einer guten Mentalität auf dem Platz stehen. Und das ist genauso wichtig.
Ja, ich glaube auch, das ist mitentscheidend. Du bist ja der Spezialist dafür. Man hat das Gefühl, bei diesen Auswahlmannschaften, ob U21 oder U20 oder die A-Nation, die wollen Fußball spielen und nicht irgendwie die Zeit rumbringen.
Die wollen sich weiterentwickeln. Die wollen wirklich, die haben das große Ziel und da setzen die wirklich ihre Kraft und ihren Einsatz rein, um das zu erreichen.
Und die richtigen Trainer im Moment.
Und die richtigen Trainer, ja. Ja, und auch die gesamte Konzeption auch von Nagelsmann runter, der ja auch jetzt einen Umbruch eingeleitet hat, auch mit jüngeren Spielern, auch mit Spielern, die wir nicht unbedingt sofort auf der Liste hatten.
Und nicht nur jüngere Spieler, hat ja auch teilweise gestandene Spieler geholt. Spieler,
ja, richtig. Also das deutet sich an, dass da eine positive Perspektive auf die nächsten Jahre und vielleicht auch auf die Weltmeisterschaft hin sich andeutet.
Bist du optimistisch?
Also Tuchel oder Nagelsmann dann, ne?
Auch das nochmal. Ich möchte das lieber das Urteil abgeben, wenn ich die ersten 2-3 Spiele gesehen habe dann. Also wenn es richtig darum geht, nicht jetzt. Aber die gesamte Situation gibt wesentlich mehr Anlass zu Optimismus als das, was hinter uns liegt, wo es immer irgendwie noch um Verwaltung ging und irgendwie noch so die Etablierten durchbringen und. Also das, glaube ich, lässt mit einem gewissen positiven, realistischen Optimismus in die Zukunft sehen.
Das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank, Gunnar Gehrig,
war für sehr den gerne Besuch. Hier, hat mich sehr gefreut und
hat uns Spaß gemacht.
Auch wieder gelernt, was den Wuppertaler Amateurfußball anbelangt.
Alles Gute, wir hören uns wieder nächsten Montag, hoffentlich mit guten Ergebnissen aus dem Amateurfußball und vor allem vom WSV. Das wäre sehr schön. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Dies ist ein Podcast der WZ.